Dafür müssen eben die Produkte gepflegt sein, die Metadaten jedes Produktes müssen gepflegt sein. Das ist eine große Aufwand, große Spielwiese auch für die Metadatenmanager, die noch nie so wichtig waren, wie sie jetzt eben sind.
So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Magic Writing, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du immer die richtigen Worte für dein Unternehmen in jedem Einsatzbereich findest. Ich bin Michael, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und für die heutige Folge habe ich uns einen ganz besonderen Interviewgast eingeladen. Er ist Performance Marketing Manager in einer Branche, in der das geschriebene Wort wie kein anderes zum Erfolg beiträgt. Er ist Experte für E-Commerce, für Google Marketing und auch für Suchmaschinenmarketing, sprich er vereint viele Themen, die bei uns immer wieder eine wichtige Rolle spielen. Basti Zahn, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, freut mich da zu sein, Michael.
Sehr, 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 sehr gerne. Schön, dass du Zeit gefunden hast, schön, dass das geklappt hat. Basti, ich habe dich ganz kurz schon eingeführt oder schon vorgestellt, aber eine Frage an dich, die alle meine Gäste betrifft, heimsucht, wie man das jetzt nennen möchte. Was müssen meine Gäste über Basti wissen, damit Basti das Gefühl hat, sie wissen alles, was wichtig ist? Oder ganz kurz, wer ist Basti?
Basti, ganz einfach, ist einer, der sehr gerne Buchmarketing betreibt. Also ich mache das jetzt schon seit ungefähr 15, fast 16, 17 Jahre und in unterschiedlichen Rollen. Und tatsächlich ist das die große Leidenschaft und ich versuche, alle Themen, die sich rund ums Buchmarketing drehen, abzudecken und vor allem eben die Bücher an die richtigen Leute zu bringen. Und dafür habe ich mich fokussiert auf den Bereich Performance Marketing, also alles Zahlengetriebene, alles, was die Performance für Bücher vorantreiben kann. Und das beinhaltet eben vor allem SEO, SEA im Bereich Google und im Bereich Amazon.
Genau. Ja, wie gesagt, du bist bei der Drömer-Knauer-Gruppe, gell? Das hatte ich eben noch vergessen zu sagen.
Genau, ich bin bei der Drömer-Knauer Verlagsgruppe, die gehören zu Holzbrink und ich hatte vergangene Stationen auch noch bei Random House, da war ich in der deutschen Dependance in München und davor noch beim S. Fischer Verlag und im Stark Verlag.
Quasi bunt gemischt, einmal quer durch die meisten Bücherregale wahrscheinlich, also wenn so den Blick über mein Bücherregal schweifen lasse, da sind die meisten hängen irgendwo in einer der Verlagsgruppen, in denen du vorher eine Station gemacht hast. Und ich finde es super faszinierend, dass du in der Buchbranche bist, weil ich halt auch persönlich sehr, sehr gerne lese und das halt auch irgendwie ein zeitloses Thema ist, Bücher. Also trotz E-Paper und KI und Co. ist es trotzdem immer noch mal schön, einfach auch ein Buch in die Hand zu nehmen. Was mich dann aber auch so zur ersten Frage an der Stelle bringt. Gerade im Thema KI, also vor allen Dingen auch KI-Suche. Ich meine, wir haben jetzt in der Vergangenheit, habe ich im Podcast jetzt kürzlich erst einige Folgen auch so zum Thema AI gemacht, SEO, wo halt auch immer wieder dieses Thema KI-Suche aufkam mit Geo und was weiß ich, was es da noch alles für Abkürzungen statt SEO gibt. Weil ja der Anteil der Leute, die dann über ChatGPT, Perplexity und Co. suchen, immer mehr wird. Wie ist das dann gerade da im Thema Google Ads oder Suchmaschinen Ads? Weil die werden ja dann eigentlich geschickt übersprungen. Ich meine, wenn ich jetzt hier nach Thema bei Google suche, sind ja die ersten 4 oder 5 Themen eigentlich nur Werbeanzeigen.
Tatsächlich ist das ein breites Feld. Die AI Overview, die jetzt in Google stattgefunden hat, wenn man davon spricht, das ist ja nur ein Teil, wirbelt das die SEO-Branche natürlich sehr durcheinander. Nichtsdestotrotz ist es so, dass Google ja mit ihren Ads trotzdem noch Umsatz machen möchte und das natürlich ein extrem wesentlicher Bestandteil ihres Geschäftsmodells ist und dass dieses nicht so schnell abwürgen werden. Und wenn die Hörerinnen einmal auch so richtig nach den Suchen gehen und bestimmte Begriffe suchen, die jetzt nicht rein informationeller Natur sind, also man unterscheidet immer zwischen verschiedenen Suchintentionen, also informationellen Suchen oder eben man navigationalen Suchen oder man sagt auch du suchen, also etwas, wenn man etwas unternehmen möchte, man möchte ein Formular ausfüllen oder einen Newsletter abonnieren oder Kauf suchen. Hier ist es so, dass man je nachdem, welche Intention Google in einem entdeckt, auch weiterhin unterschiedliche Anzeigen ausgespielt bekommt und auch weiterhin Google Ads ausgespielt bekommt. Man sieht auch immer verschiedene Positionierungen. Also die Anzeige selber hüpft mal hin und her. Mal ist sie ganz vorne bei einer Overview, mal ist sie ganz unten, mal versteckt sie sich in der Mitte. Also da ist Google selber noch nicht so in der Positionierung, wo denn diese Anzeigen sich jetzt eigentlich stattzufinden haben und auch wie die jetzt beispielsweise mit Produktfeeds zu integrieren sind. Also wann erscheinen meine Produkte oder wann werde ich einfach nur versucht, auf die Webseite des jeweiligen Anzeigenschaltenden weiterzuleiten. Also es ist wirklich noch ein großes Feld, was sich noch nicht so richtig gefunden hat. Aber dann auch zum allgemeinen Thema auch der Suchmaschinen oder Antwortmaschinen, die ja eben von den ChatGPT-Systemen ausgehen, da ist es so ganz einfach, der Anteil ist natürlich noch super, super klein und jeder, der sich damit beschäftigt, sieht auch, dass die Klicks, die dann zum Beispiel über eine ChatGPT-Optimierung auf deine Webseite führen, super gering sind. Also sind da vielleicht im Monat, kommen da vielleicht 100 Besucher zustande in der normalen Seite. Also das ist noch vernachlässigbar. Es ist wichtig, dass man das auf dem Schirm hat, aber nichtsdestotrotz sollte man seine SEO-Hausaufgaben deswegen nicht vergessen.
Ja, das ist nochmal ein wichtiger Impuls, den du da angesprochen hast. Ich bin da immer zwiegespalten. Also auf der einen Seite ist es gerade, sag ich mal, in der LinkedIn-Bubble ein Riesenhype zu sagen, SEO ist tot und Google brauchen wir alle nicht mehr. Und ja, ich bin der Meinung, dass das viele sehr, sehr voreilig sind. SEO stirbt vielleicht, aber das wird auf jeden Fall noch eine Weile dauern. Und ich sag mal, Google ist nicht seit 30 Jahren auf Platz 1 in 80% der Ländern, weil es sich mal eben von ChatGPT verdrängen lässt. Und die haben ja mit Gemini nun auch ihre eigene KI, ich finde relativ spät dann auch ausgerollt, aber trotzdem, bin ich auch der Meinung, das dauert noch ein bisschen. Wie betrifft euch das bereits mit dem Thema KI-Suche oder sagt ihr jetzt noch, ihr wartet da jetzt erstmal ab, also speziell auch im Buchmarketing, weil ich sag mal, keine Ahnung, das geschriebene Wort an sich, ist KI da auch schon ein Konkurrent in Richtung Bücher? Oder sind die da noch nicht leistungsfähig genug?
Tatsächlich gibt es da, auch da ist es wieder verschiedene Aspekte. Also wenn wir jetzt erstmal die Konkurrenz zu den Büchern nehmen oder zu den Produkten, die so ein Verlag herstellt, dann ist es natürlich so, dass du das weitentwickelste Projekt hier in der Sache KI ist quasi nicht das geschriebene Wort, sondern das gesprochene Wort. Also wenn du siehst, welche Möglichkeiten es bereits gibt, um Hörbücher zu erstellen, man muss nur erstmal den von Google das Notebook LM ausprobieren, da kriegst du innerhalb kürzester Zeit vollständige Podcasts geliefert, die von der Qualität her wirklich ausgezeichnet sind. Also wenn man das mal ausprobiert und das Einzige, was du dazu tun musst, ist deine URL oder dein PDF hineinzuschmeißen und dann hast du in 10 Minuten einen Podcast. Also das ist wirklich das, was eigentlich hier die gerade die Sprachwelt sehr, sehr durcheinander wirbeln wird. Das gesprochene Wort selber ist natürlich auch in dem Sinne, was die Qualität anbelangt und auch die Tiefe und auch das künstlerische Niveau in Bedrängnis, weil wir hier vor allem eben auf unterschiedlichen Märkten sehen, dass wir Kinderbücher haben, die eben sehr schnell produziert werden können, sowohl in der Hinsicht auf Bildqualität als auch auf Textqualität, die jetzt nicht so die große Fallhöhe hat, wie es jetzt ein belletristischer Roman ist, der jetzt mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde. Sowas lässt sich noch nicht ganz so schnell reproduzieren, aber eben solche Geschichten auf jeden Fall, als auch eben für die Klassiker ist natürlich auch die Gefahr der Zusammenfassungen. Wie schnell lässt sich eben dann auch die Gedanken von Marc Aurel jetzt beispielsweise durch ChatGPT zusammenfassen und selber eben als Lernhilfen zur Verfügung stellen. Da sind natürlich Gefahren da und da ist auch die Frage, inwiefern eben diese Systeme auch die verlagseigenen Inhalte scrapen darf und da eben auch die Nutzung der Bücher überhaupt weiterverwenden darf. Das ist wirklich eine Sache, die auch teils in die falsche Richtung geht und wo man einfach auch sehen muss, dass man da entsprechend die Gewichtung bewahrt und guckt, was geht, was geht nicht, wo sind Inhalte in Gefahr, was hilft ihr uns aber jetzt beispielsweise, um eben auch gefunden zu werden. Und das betrifft weniger die, das ist deine zweite Frage, ja, das betrifft dann weniger die Suche nach einzelnen Titeln, sondern vielmehr eben hier auch wieder informationelle Suche. In welcher Reihenfolge muss ich das Buch jetzt von Sebastian Fitzek lesen? Wie ist das einzuordnen? Für Michael Zockers, um ein bisschen Werbung zu machen. Aber wie sind die eben, ist ihr Oeuvre einzuordnen? Wie ist das zeitlich auch einzuordnen? Da helfen KI-Systeme weiter. Da nehmen sie quasi aus dem eigentlichen Traffic dann auch Teile raus. Ist jetzt aber nicht der Teil, wo man sagt, da wären jetzt Umsätze in Gefahr, weil es eben informationell ist. Der Kauf selber ist da noch nicht bereits tätig, aber wenn man eben dann mit verschiedenen Quellenhinweisen wieder dann zum Buch gelangt, zum Kauf gelangt, ist das eigentlich auch in Ordnung. Also hier sind eben, wie gesagt, unterschiedliche Businessmodelle in Gefahr. Wenn ich jetzt aber beispielsweise meinen Traffic generiere durch die Werbung, wie zum Beispiel Artikel hier generiere oder hier erfährst du das Geheimrezept zur grünen Soße, dann würde ich mir natürlich Gefahr machen für meinen Traffic. Verlagsseiten selber sind da aber noch nicht in dem Maße betroffen.
Okay, spannend. Also ja klar, das Thema Urheberrecht ist nochmal ein Thema für sich, gerade was ja auch am Ende vor allen Dingen die Illustrationen betrifft, weil es ist leider so, oder es ist immer noch so, dass die KI ja an sich nicht selbst erschafft, sondern halt mit vorhandenen Bildern trainiert wird. Und da ist halt, ja, ich sehe es immer wieder, bin mit einigen Grafikern oder Illustratoren da auch immer mal wieder im Austausch, die halt dann auch so, ja, es ist halt immer so noch eine Frage mit dem Urheberrecht und bei den Büchern. Ja, ich sehe tatsächlich auch, glaube ich, die Fachbücher noch eher da in Bedrängnis, als jetzt diesen ganzen belletristischen Bereich. Aber es ist auf jeden Fall spannend, wohin da an der Stelle die Reise gehen wird. Wie ist das jetzt gerade mit dem Thema dann im E-Commerce? Also mit dem Buchmarketing, sag ich mal, ist ja SEO jetzt das eine. Oder Suchmaschinenmarketing das eine, Suchmaschinenmarketing ist die Verbindung, jetzt habe ich es. Wo ich eigentlich hin will, wie sieht's dann da in dem Bereich mit dem Thema E-Commerce aus? Weil da spielt ja dann Auffindbarkeit, Suchbegriffe, Keywords und so weiter auch immer wieder eine Rolle. Sei es jetzt entweder direkt Amazon als einer der größten Online-Händler oder dann auch ein eigener Online-Shop, Pinterest und so weiter.
Also das ist, danke für die Frage. Das ist nämlich genau das, was vielleicht auch die HörerInnen da interessieren könnte, denn die Grundlage für den E-Commerce bleibt ja weiterhin die Produktdetailseite jetzt, ne? Also du hast eine Buchdetailseite oder Produktdetailseite und die braucht einen möglichst guten Inhalt. Und wir sehen eben, dass das quasi der Grundpfeiler ist für alles, auf was du aufbaust. Wenn du Texte hast, die auf eine Produktdetailseite vernünftig geschrieben sind, die dir helfen, den Inhalt gut zu verstehen, und das ist eben bei Büchern halt besonders wichtig, dass du schnell erfasst, interessiert mich das, ist das spannend für mich, worum geht's da? Du fängst eben auch mit der Struktur richtig an, da klickt keiner denn drauf und macht dann unbedingt viel auf Weiterlesen, sondern da entscheiden eben die ersten 2, 3 Sätze und entscheiden eben darüber, ob das jetzt für mich relevant ist als Leser oder Leserin oder nicht. Und wenn ich einen historischen Roman habe und in der ersten Zeile sehe, es geht ums Mittelalter, aber mich interessiert jetzt irgendwie eher der Krimi Bereich in England, dann weiß ich sofort, das passt nicht. Und dann brauche ich mir den Rest auch nicht geben, der auf dem Text dann mit drauf ist. Also das ist einfach super, super wichtig und das entscheidet auch am Ende über die Qualität der Anzeigen und über den Erfolg jeder Anzeige, die ich schalte. Oder eben auch, wenn ich jetzt beim E-Commerce, geht natürlich dann eben auch über Feeds, also über Produktlisten, die ich einspiele. Das ist bei Amazon das Gleiche wie bei Google. Und da ist es genau das Gleiche. Wenn ich sehe, dass eben die Überschriften oder auch die Titel eben mich ansprechen, dass ich das finde in den Titeln, was ich suche, dann bin ich natürlich doppelt bereit, auch da drauf zu klicken und dann werden meine Gebote günstiger, dann muss ich nicht so viel Geld dafür ausgeben. Also es steht und fällt mit den Hausaufgaben, die ich machen muss. Und das ist für die Suchmaschine genau das Gleiche wie für den Chatbot. Wenn ich das vernünftig aufbereite, beim Prompt beispielsweise, da habe ich mit einem Kollegen von Chefkoch gesprochen, der Hannes Rautenberger, der das macht, der ist da sehr der Vorreiter, der sich da auch viel mit den Inhalten auch vom Prompting beschäftigt. Und da hat er uns geholfen, einmal reinzugucken, wie werden dann eigentlich Bücher gesucht? Was ist eigentlich das Spannende an einem Buch? Und da ist es, das geht viel mehr ins Detail, viel mehr Entdeckungskraft wird da geweckt. Das heißt also auch, wenn ich ein Buch gelesen habe, zum Beispiel Michael hat ein Buch gelesen, einen Thriller, und möchte genau das gleiche Buch noch einmal lesen, dann schreibe ich in den Prompt, bitte schlage mir doch ein Buch vor, das so ähnlich ist wie und genau den gleichen Plot enthält wie und so ähnlich spannend ist, aber vielleicht ein offenes Ende hat. Und so wird aktuell eben nach Büchern gesucht, wenn ich Empfehlungslisten übers Prompting erstelle. Und da ist natürlich dann auch nochmal richtig interessant zu wissen, wie bereite ich denn meinen Produktdetailseitentext genau dafür vor. Und das macht die ganze Sache unglaublich umfangreich und diffizil, weil ich wirklich jedes Buch einzeln angucken muss und sagen muss, mit was kann ich das vergleichen, welche Themen kommen da vor, was hat derjenige vielleicht vorher gelesen. Also das alles wird im Höchstmaß individualisiert und darauf muss man natürlich in der Produktbeschreibung auch reagieren. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und dazu noch einen kleinen Seitenhinweis, auch wenn man bei Amazon beispielsweise den KI-Agenten Rufus verwendet, dann ist es jetzt gerade, kam letzte Woche die Meldung, dass man sich mit da auch in diesen Rufus reinbuchen kann. Also man kann eben sich genau in diese Fragestellungen jetzt reinbuchen bei Amazon und dort mit seinen Geboten stattfinden, wenn jemand eben genau nach diesen Qualifikationen zum Beispiel sucht, eben historischer Roman, offenes Ende, vielleicht Anfang 17. Jahrhundert, und dann kann ich eben auftauchen. Aber dafür müssen eben die Produkte gepflegt sein, die Metadaten jedes Produktes müssen gepflegt sein. Das ist eine große Aufwand, große Spielwiese auch für die Metadaten, Datenmanager, die noch nie so wichtig waren, wie sie jetzt eben sind.
Und also das krass, wie detailliert oder detailreich das eine Buchsuche ist. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, wie ich nach Büchern suche. Ich mache das bei weitem nicht so detailliert. Also ehrlicherweise, meistens gehe ich in die Buchhandlung und schlinder durch die Regale. Krass. Aber das betrifft jetzt speziell den Ads-Bereich, oder bin ich da auch tatsächlich schon im, sag ich mal, in der organischen Generierung, sag, von den Einträgen, muss ich da auch bereits so detailliert gehen? Und hierzu gleich die zweite Frage an der Stelle. Interessiert mich jetzt auch eher persönlich. Wie viel macht ihr davon? Und wie viel kommt an der Stelle vom Autor? Weil ich sag mal, gerade so das Thema Klappentext und so weiter und Inhaltsangabe vom Buch und sag ich mal, spannender Titel, spannender Plot und so weiter. Das ist ja sicherlich auch ein bisschen abhängig, was es für ein Buchgenre ist, aber ich dachte immer eher Aufgabe vom Autor eigentlich.
Auch da wieder die zwei Fragen zur ersten Frage. Tatsächlich ist es so, dass es generische Suchanfragen sind und dass du aber mit deinen Anzeigen darauf reagieren musst. Deswegen werden die Systeme, mit denen du Anzeigen schaltest, immer komplexer und immer KI-gesteuerter, um darauf reagieren zu können. Früher war das so, du hast eine Seite gemacht, die hieß Top 10 Thriller, fertig. Und dann bist du damit ins Ranking gegangen und gut ist. Aber so sucht ja niemand mehr quasi, wenn du eben ChatGPT oder ähnliche Systeme verwendest, sondern dann, wie skizziert, suchst du eben nach diesen individuellen Bedürfnissen, die du da irgendwie über deine Bücher befriedigt haben möchtest. Und genau darauf muss man reagieren. Aber das kann eine einzelne Person, kann quasi diese unterschiedlichen Suchanfragen gar nicht mehr abdecken. Deswegen ist es so, dass jetzt die Systeme, die Google hat da jetzt damit angefangen, mit einem AI Search Mode für die Google Ads Search Elemente. Du gibst ein Keyword ein und er versucht eben auf Basis des Gelernten und der Suchanfragen, die er in seiner Datenbank hat, jetzt einfach erklärt, die verschiedensten Ableitungen zu erkennen, als auch auf den Landingpages. Also du hast Krimi als Hauptkeyword eingegeben und der versucht eben alle, die sogenannten Entitäten rund um den Krimi-Bereich herauszufinden. Sind es Filme, sind es Bücher, sind es Autoren, hattest du angesprochen, komme ich gleich dazu. Und auf Basis dieser ganzen Inhalte versucht er dann eben das einzugrenzen und herauszufinden, was denn die einzelne Person interessiert und wie das eben mit deiner jeweiligen Produktdetailseite oder nennen wir es Landingpage matchen kann und da auf Basis dessen zeigt er dir dann eben die Anzeige. Also das ist Krimi und du hast dann zum Beispiel unseren Autor Andreas Winkelmann, der ein Cozy Crime geschrieben hat, aber du schreibst eben als Prompting rein, ich hätte gerne einen Krimi, der ein bisschen lustig ist, der vielleicht auf dem Campingplatz spielt und ich habe einen Hund. Also sollte auch vielleicht ein Hund dabei vorkommen, das wäre super. Und dann spielt er dir im besten Fall eben die Kampagne aus, die eben zu Andreas Winkelmann passt, wo zufälligerweise sein Buch eben auch ein Hund beinhaltet, auf dem Campingplatz spielt und ein bisschen lustiger ist als seine Vorgängerbände. Mhm. Und genau so funktioniert es. Aber das ist quasi der Anfang, aber so wird die Zukunft dieser Suchen aussehen. Und zu deiner Frage mit den Produktdetailseiten oder auch mit den Autoren. Autoren ist quasi das Wichtigste für uns Verlage. Die entscheiden ja mit ihrer Brand, stehen sie für die Verlage. Also und sind quasi auch das, was wir als Verlage eben repräsentieren, entsteht nur durch die Autoren. Du bist quasi ein Autorenbrand Ambassador, weil du versuchst eben diese Autorenbrands in den Markt zu bringen und hilfst quasi wie so eine Art Agentur nochmal, die Autoren zu positionieren. Und natürlich entscheidet der Autor über den Text seiner Produkte, aber die Lektoren und die Produktmanager helfen dem Autoren eben den bestmöglichen Text für sein Produkt zu formulieren, damit es eben auch gefunden wird. Und du hattest die U4 angesprochen oder eben den Klappentext. Das sind natürlich nochmal zwei Punkte, weil der Klappentext, das ist ja das, was du in der Buchhandlung dir anguckst, wo gerne nochmal Zitate von vielleicht Zeitungen oder Ähnliches drauf sind, aber diese werden natürlich nicht 1:1 für die Produktdetailseite übernommen, die sich dann je nach Ausspielungsweg auch nochmal unterscheiden können. Also wenn man guckt, man hat einen anderen Ausspielungsweg bei Thalia als jetzt auf unserer Seite oder man hat einen anderen Ausspielungsweg bei Libri als auf unserer Seite, weil eben bei Libri beispielsweise, das ist der Barsortimenter für die Buchhandlungen, da die Buchhändler das eben nach ihren Sucherfahrungen eben finden sollen, die nochmal leicht anders sind als jetzt beispielsweise der Endkunde auf unserer Seite. Also das ist ein breites Feld und darum kann natürlich der Autor, gibt hier die wichtigsten Impulse und die Verlagskollegen überarbeiten das und versuchen daraus bestmöglich eben Texte zu stricken, die dann eben zum Finden führen.
Also das ist doch deutlich wie sage ich das jetzt? Vielschichtiger, als ich es erwartet habe. Also ich sag mal, ich beschäftige mich in meiner Freizeit so mit dem Thema Buch und schreibe auch so nebenbei so ein bisschen an dem, aber es ist ja immer nur so ein Randthema. Und bisher ist tatsächlich alles, was ich jetzt gerade auch bei größeren Verlagen gelesen habe, ist halt so das Thema, da gibst du das halt vor und die machen dann kaum Werbung, das ist relativ einfach dargestellt und ist ja dann doch sehr, 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 sehr tiefgehender Bereich, wo wir ja jetzt, sag ich mal, auf der einen Seite das Thema SEO haben als organische Geschichte, auf der anderen Seite das Thema SEA, also Ads quasi als Performance, und dann mit SEM, ich muss, glaube ich, mal ein Glossar für diese Folge erstellen, also quasi dieses Suchmaschinenmarketing an sich, was ja dann die Verbindung von der ganzen Geschichte ist. An der Stelle, an der du ja dann eigentlich sitzt, an der Schnittstelle zwischen den beiden Themen. Wie sehr, das bringt mich dann auch zum nächsten Punkt, weil gerade für Bücher, es gibt ja nicht, sage ich mal, diesen einen Handel für Bücher. Also ich sag mal, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Maschinenbauhersteller bin, dann habe ich das relativ einfach, sag ich mal, da die Handelsplattformen zu bestimmen, wenn die Leute über meinen eigenen Kanal kaufen. Wenn ich jetzt ein großer Amazon-Reseller bin, dann Amazon, vielleicht noch eBay. Aber gerade das Thema Bücher ist ja super vielschichtig. Du hast ja auf der einen Seite, du hast die Buchhandlungen als stationären Handel, du hast bei einer Verlagsgruppe wie Drömer Knauer auch einen eigenen Online-Shop, glaube ich. Dann hast du Amazon als einen der größten Buchhändler. Du hast dann klar noch Weltbild, na gut, Weltbild jetzt nicht mehr, aber Hugendubel, Thalia, und das geht ja dann noch weiter. Ich kann das ja dann noch Richtung Tolino, wie heißt es von Amazon das Teil? Kindle, Audible und so weiter. Hast du für jeden dieser Märkte einen eigenen Algorithmus an der Stelle, wo du nochmal eigens vorgeben musst, oder kannst du jetzt sagen, du definierst das einmal für den, sag ich mal, großen Player Google oder Amazon und die anderen, oder quasi die definieren im Prinzip den Goldstandard und die anderen richten sich dann danach, oder sitzt du dann vor deinem Rechner und überwachst 15 verschiedene Panels?
Also genau, das ist eine tolle Frage. Und zwar, du hast ja quasi die verschiedene Verwertungsformen. Zum einen, weil du eben das Printbuch hast, hast du ja angesprochen, und du hast das E-Book angesprochen und das Audioformat, sei es jetzt noch früher als CD oder und jetzt eben hauptsächlich dann als MP3 oder eben auch in der App. Und dann hast du eben die verschiedenen Möglichkeiten gefunden zu werden, ne? Also du bietest ja als Verlag dann eben den verschiedenen Partnern deine Bücher an, die sie dann zum Verkauf bereitstellen. Aber der Ort, wo diese Partner gefunden werden, der ist ja relativ überschaubar, ne? Der ist ja vor allem eben, das ist das Google-Universum. Da sind die Buchhandelsketten sich einig. Also egal, ob es jetzt Hugendubel, Thalia oder Genial Lokal ist, diese finden sich ja erstmal alle über Google, darüber geht die Suche, darüber streuen auch die verschiedenen Buchhandelspartner eben ihre Produktfeeds ein. Das ist überall das Gleiche, und da ist das der zentrale Anlaufsteller. Natürlich gibt es neben Google auch dann auch Bing, oder du hast dann eben auch noch andere Systeme, die aber kleiner sind und jetzt für die Suche zwar wichtiger werden, vor allem eben Microsoft wird immer ein bisschen wichtiger werden, und aber im Grunde ist trotzdem das der eine Kanal. Und dann hast du natürlich noch Amazon als Produktsuchmaschine schlechthin, die eben auch da existiert. Aber bei Amazon ist eben das Gleiche, ist natürlich auch ein Handelspartner, auch gleichzeitig eben auch ein Kanal, wo auch wiederum viele verschiedene Seller auch stattfinden. Du findest auf einem Amazon-Kanal auch einen Thalia-Partner, der dort die Bücher verkauft. Denn nichts anderes sind dort eben die Warenhäuser, die dort sind, wo du deine Bücher gelagert hast und die dann eben wie bei jemand verkauft. Aber du hast im Grunde trotzdem nur zwei Kanäle, in denen das stattfindet. Vielleicht noch separat jetzt in der Entwicklung des Social Media, wo du sagen kannst, okay, da haben wir auch noch unser E-Commerce, aber das ist relativ klein noch. Man sieht jetzt auch, du hast eben auch jetzt TikTok-Shops, du hast aber auch natürlich auf Facebook die Shops, die du hast. Aber der Anteil, den die haben, vielleicht auch über Live-Events und so weiter, ist verhältnismäßig natürlich viel kleiner als jetzt ein Google-Partner für die Auffindbarkeit oder ein Amazon für die Sichtbarkeit. Das sind natürlich nochmal unterschiedliche Anspruchsgruppen, und je nach Erfolg und je nach Zielgruppe ist das auch anders. Also der typische Buchkäufer kauft jetzt nicht unbedingt die Bücher bei Facebook. Er lässt sich davon stärker inspirieren. Das ist klar, super wichtiger Kanal, aber ist jetzt kein Verkaufskanal, der direkten Verkauf fördert. Das ist natürlich so, und von daher reduziert sich das dann auch wieder. Aber jeder Partner hat seine eigenen Anforderungen, was diese Metadaten anbetrifft, von denen ich gesprochen habe. Also das ist natürlich wichtig, dass weil jeder möchte auf seine spezielle Art eben die Daten angeliefert bekommen. Und daher ist es eben, das hatte ich ja gesagt, besonders wichtig, dass unsere Kolleginnen im Metadatenmanagement dort eben die richtigen Daten anliefern, damit das eben optimal dann ausgespielt wird. Also das ist schon wichtig, und das ist eben gerade jetzt noch wichtiger geworden, dass diese Sachen eben stimmen und dass man da, wenn man etwas spielen kann und die Möglichkeiten hat, der Gestaltung das auch wirklich wahrnimmt und sie möglichst gut eben dann überliefert, ja.
Aber an sich unterscheiden sich dann die Metadaten nicht so, also zumindest nicht gravierend voneinander. Also wenn du das,
Können
sag
sie
ich
gar
mal,
nicht, dürfen
einmal
sie gar
gemacht
nicht.
hast, ja, also du hast es quasi einmal gemacht und überträgst das dann halt auf die verschiedenen Plattformen, Formate, und da ist halt dann mal hier eine Kleinigkeit anders.
Genau, richtig.
Okay, du hast es eben angesprochen, Social Media Marketing. Ich meine, bringt mich halt auch dazu, weil du vorhin auch sagtest, ihr seid ja als Verlag quasi eine große Autorenbrand oder versucht, die Autorenbrands reinzubringen. Und ich sag mal, gerade da ist das Thema Social Media doch relativ wichtig. Wenn wir jetzt mal das ganze Thema Self-Publishing außen vor lassen, hast du ja trotzdem auch große Autorenbrands, sei es, was weiß ich, Markus Heitz, Sebastian Fitzek hast du vorhin angesprochen, aber auch Mona Carsten zum Beispiel. Also das sind ja alles auch Namen im Markt, die ja auch gerade über ihr Social Media da schon sehr viel Werbung auch für ihre Bücher machen, auch wenn der Verkauf dann am Ende vielleicht nicht über den eigenen Shop stattfindet, sondern über Amazon. Aber wie sehr spielt das dann immer noch in dieses Thema Marketing auch für euch dann rein? Das geht ja dann am Ende trotzdem wiederum dann zu Amazon oder zu Thalia oder wem auch immer, um dann am Ende trotzdem den Verkauf über den E-Commerce zu
Im
laufen zu
Endeffekt ist
lassen.
es, genau, also im Endeffekt ist das quasi ganz einfaches Marketing, der ändert sich jetzt auch so gar nicht viel, denn du hast trotzdem das Marketing quasi, was über Social Media läuft, wenn die Autorinnen eben dort ihre Bücher anteasern, die posten ihre Touren, dann sehen wir natürlich das in den Suchanfragen. Also dann suchen einfach, Sebastian Fitzek hat jetzt quasi seine Verlängerung für seine große eine Jubiläumstour gestartet noch und da sehen wir sofort, wie die Anfragen nach ihm als Person bei Google nach oben schnellen, weil wir eben genau nachvollziehen können, dass so und so viele Personen suchen jetzt nach ihm. Oder eben die Autoren stellen vor, dass man ihre Bücher jetzt vorbestellen kann. Dann sehen wir sofort, okay, hier findet ein klarer Push statt, was eben die Vorbestellerzahlen anbelangt. Also im allgemeinen alten Funnel-Denken, was immer so ein bisschen aus der Mode kommt, aber tatsächlich wirkt das immer noch und genau so sehen wir es auch. Also du hast deine Awareness-Phase und ob sie jetzt im Fernsehen stattfindet, über Social Media oder YouTube, ist im Endeffekt egal, denn diese Awareness-Phase wirkt genauso, das Interesse besteht und das dann zu nutzen und weiterzugehen, das sind dann eben die klaren Shop-Elemente, die dazugehören und eben dann den Abverkauf zu triggern. Das ist genau das, was wir haben. Und bei den Autoren ist es eben toll, weil sie eben jeder Autor, jede Autorin für sich nochmal ihre Community mitbringt, die dann eben natürlich nochmal besonders spannend sind, weil sie haben dann Interesse für bestimmte Themen, für bestimmte spezifische Sachen. Das ist vor allem bei uns im Sachbuch auch nochmal sehr stark. Also da sehen wir das, wenn wir dann Autoren haben, die über das Universitäts... Ja, also wir haben, klar, ja, also wir haben quasi eine tolle Autorin, die eben für die zum Thema Universitäten und wie hat sich da die Forschung verändert, welche Schwierigkeiten gibt es dort mit der Forschung und warum kommt die nicht richtig voran? Und wenn die Autorin dort eben entsprechend auch etwas postet, dann sehen wir sofort einen Push im Abverkauf, wir sehen sofort einen Push in der Sichtbarkeit und merken auch gleich, wie hoch da das Involvement ist in ihrer Gruppe, also wie die aktiviert werden kann. Oder beispielsweise haben wir eine Kooperation mit Finanztipp. Hier sehen wir auch sofort, wenn die etwas machen, wenn sie auf ihre Buch hinweisen, was jetzt im November erscheint, wie dann eben hier sofort das Interesse besteht, wie wir den Traffic zu unserer Seite kommen und dann eben auch sehen, okay, da sind die ersten Interessierten da, die eben über die Community, eben über Newsletter etc. Dann nochmal angesprochen werden können. Also das hängt ja im Marketing immer irgendwie miteinander zusammen und die Fäden zusammenzubekommen, das ist dann eben das Spannende dabei.
Das habe ich nicht erwartet. Also ich sag mal, klar, wenn du jetzt ein Frank Thelen bist oder ein Bodo Schäfer oder so weiter, dass du dann da eine kleine oder auch größere Community um dich hast, aber so an sich im Fachbuch, im klassischen Fachbuchbereich habe ich das nicht erwartet, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Also was Neues. Basti, wir nähern uns allmählich dem Ende unseres Interviews. Wenn jetzt ein Unternehmer auf dich zukommt, sei es jetzt ein Verlag, sei es aber vielleicht auch ein Unternehmen außerhalb der Buchbranche, die jetzt mehr so in dieses Thema Suchmaschinenmarketing reingehen wollen, also klassisch SEM. Was sind so deine vielleicht drei Tipps, so gerade so zum Anfang, wenn ich damit starten möchte, die du da einfach gerne teilen möchtest?
Tatsächlich, ist es einfach zum einen machen. Also ich finde immer einfach ausprobieren, machen und selber Erfahrungen sammeln. Weil vieles kann man, klar gibt es irgendwelche Universitätsabschlüsse, du kannst dir irgendwelche Weiterbildungssachen aneignen, du kannst auch Kurse machen. Aber das Beste ist einfach, man bekommt eine Spielfläche, in der man sich selber ausprobieren kann. Und das ist das Erste, dass man quasi einfach die Chance wahrnimmt, wenn sie denn besteht. Im mittleren Unternehmen ist das ja manchmal so einfach über einen Blog ganz einfach, die Sachen auszuprobieren und sich dann Wissen einfach über beispielsweise anzulesen oder über Podcasts sich anzueignen. Das wäre also der Tipp 2, weil das ganze Metier ist so umfangreich und so riesig, dass man da erstmal anfangen sollte zu überlegen, was will ich eigentlich machen, wo möchte ich mich stärken und sich dann verschiedene Wissenselemente raussucht und diese hört und das kleinteilig dann versucht umzusetzen. Und da gibt es eben großartige Kollegen, die das ganz, ganz toll machen. Also SEO Südwest gibt es quasi eine Seite, die kann ich nur empfehlen. Da sind immer alle möglichen News, die man hat und die es gibt zur SEO-Welt. Und der Christian, der das da betreut, der macht das großartig schon seit Ewigkeiten. Und da lohnt es sich einfach mal, die Seite zu besuchen, sich die Sachen anzugucken. Da gibt es auch einfache Kurse, die man sich da anschauen kann und sich genau gezielt nach dem, was man wissen möchte, zu informieren. Also das wäre mein Tipp, sich quasi loszulegen, sich ein kleines Ziel zu setzen und sich dann auf Basis der Herausforderungen sich dann das auszuprobieren.
Okay, wunderbar, vielen Dank.
Sehr gerne.
Dann haben wir es auch schon geschafft. Das war's mit unserem Interview, Basti. Wenn jetzt einer meiner Zuhörer vielleicht da noch tiefer einsteigen möchte, will auch mehr zur Buch- und Verlagswelt erfahren oder möchte einfach gerne auch mit dir in den Austausch gehen, wie können sie dich erreichen?
Kann man mich am besten über LinkedIn, da bin ich tatsächlich sehr häufig und da einfach, genau, vielleicht kann man ja den LinkedIn-Kontakt einfach in die Shownotes packen, Michael.
Na klar.
Das wäre das Einfachste und dann einfach anschreiben. Ich freue mich über jeden neuen Kontakt, der was wissen möchte, mit dem man sich gut austauschen kann. Finde ich immer ganz spannend.
Genau so. Also ich packe alle wichtigen Links in die Shownotes. Ja, dann haben wir es geschafft. Vielen Dank für deine Infos, vielen Dank für deine Zeit, deine Tipps, die du mit uns geteilt hast, deine Erfahrungen. Auch für dich da draußen vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr gerne über eine Bewertung oder gerne auch über eine Weiterempfehlung, wenn du vielleicht jemanden kennst, der das unbedingt mal hören sollte. In diesem Sinne, ich bin damit raus. Mach's gut. Basti, du bist der Gast. Dir gehören die letzten Worte der Episode. Du darfst alles sagen, außer danke für die Einladung.
Ich freue mich über euer Interesse und hoffe, ich konnte eure Leidenschaft für Bücher und für das Thema Search Engine Marketing wecken.